Ja, Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf bei uns live und in Farbe.
I don't trust those mother.
Das ist eigentlich brutal. Das ist wirklich ein großer Raub, wenn man das jetzt so aus der Perspektive schaut.
Egal, was das Internet angeht, halte ich mich halt fern von Beleidigungen und so, weil ich möchte auch keine Hausdurchsuchungen haben unbedingt.
Ich glaube übrigens, dass tatsächlich das Nichtreden mit der AfD zum Beispiel sie erst groß gemacht hat.
Deswegen kann man auch jeden nur ermuntern, mal sich Zeit zu nehmen bei allen möglichen Wörtern, die man so liest, einfach mal radikal, ohne Gedankenverbote, einfach mal radikal zu hinterfragen, woher stammt diese Wortkreation.
Ja, Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf bei uns live und in Farbe in meinem Studio. Herzlich willkommen in Berlin.
Ich danke dir vielmals. Schön, dass ich hier bin, immer in meiner Heimatstadt zu sein.
Ja, die wenigsten wissen das, glaube ich, dass du Berliner bist, oder? Ich weiß nicht, wie oft du das thematisierst.
Nicht so oft, dann deabonnieren immer zu viele direkt.
Okay.
Aber ich bin hier geboren, habe 30 Jahre hier gelebt und es war
cool.
Ist immer wieder cool, hier zu sein, weil du siehst dann überall, wo du in der Stadt bist, hast du irgendwelche Erinnerungen noch von früher und da habe ich damals irgendwie... Wurde ich mal von der Polizei angehalten oder so. Ja, das ist schon immer spannend.
Hier wurde ich mal geblitzt. Ja, sowas. Ja. Ne? Ja. Und wirst du erkannt mittlerweile? Ich meine, du bist jetzt...
Doch, schon.
Ja?
Ab und zu, ja. Je nach Bezirk, wo du so unterwegs bist in Berlin, wirst du erkannt.
Aber nicht als Alt-Berliner, sondern eher als YouTuber dann.
Eher als YouTuber so, genau. Und dann wirst du entweder freundlich begrüßt oder mit Steinen beworfen. So.
Ja, ist doch auch interessant, oder? Jetzt.
Definitiv.
Ist eine interessante Erfahrung, die man als YouTuber dann macht.
Ja.
So aus dem kleinen Zimmer bei dir zu Hause filmst du und dann sehen es aber die Leute hier in Deutschland und Ja, cool. Ja, freut mich, dass du da bist. Wir haben jetzt wirklich spontan entschieden, wir drehen mal über ein Thema, was gerade auch irgendwo an Aktualität gewinnt.
Okay.
Und zwar kommt jetzt wieder das Jahresende und zum Jahresende kann man ein Unwort des Jahres vorschlagen. Also es gibt diesen Verein, den immer vorschlägt und da dachten wir doch mal als JF, dass wir dem Ganzen etwas entgegensetzen und selber ein Unwort bringen. Es hat einfach den folgenden Grund. Da fangen wir doch mal einfach mit der Frage an. Kennst du das Unwort des Jahres 2024?
Von diesem Jahr?
Ja, also
von diesem offiziellen Verein, der da, wie heißen die oder weißt du, kann man das sagen?
Also ich kann es dir genau sagen, dass die Webseite heißt so unwortdesjahres.net und man kann dort halt einen Vorschlag einreichen, jedes Jahr. Und das Ganze wird betrieben von, muss mal gucken, was da im Impressum steht, ist tatsächlich ein institutionell unabhängiges und ehrenamtliches Ding von Sprachwissenschaftler Doppelpunkt-Innen. So unabhängig sind sie. Und einer Journalistin. Also da.
Ja, ich weiß leider das Wort nicht, aber ich kann mich erinnern, dass das schon mal vor ein, zwei Jahren irgendwo relevant war und ich mich drüber lustig gemacht habe und dass das. Ich glaube, schon so einen leicht politischen Einschlag hat, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ganz, das Unwort des Jahres heißt Remigration.
Ah, okay.
Ja, und wie ich gesagt habe, eingangs bis zum 31.12. Kann man den Vorschlag einsenden. Es wurde dieses Jahr am 15.01. bekannt gegeben.
Mhm. Also parallel zum Korrektivbericht dann.
Aber wann wurde der Bericht bekannt? Ich glaube, die erste Berichterstattung war am 11.01. Das heißt, wo Einsendeschluss schon vorbei war. Also am 31.12. Aber komischerweise, 4 Tage später nach den Berichten, wurde das Unwort des Jahres Remigration.
Okay, spannend. Es gab ja auch irgendwie sehr schnell danach schon diese Theaterinszenierung und so, ne?
Genau. Also es ist
auch sehr schnell.
Also die sind einfach hochprofessionell. Die arbeiten gut. Schnell.
Klar, genau.
Und auf Zack. Jedenfalls wurde dieses Wort, da merkt man einfach jetzt ohne Spaß, da wurde einfach wahrscheinlich alles über Bord geworfen oder schon im Vorfeld was vorbereitet, so gesagt, wir wählen das jetzt zum Unwort, unabhängig davon, was jetzt die Leute uns eingesendet haben. um damit auch ein politisches Statement zu setzen.
Ja, vor allem ist es ja auch interessant, weil man weiß ja noch im Januar diesen Jahres gar nicht, was noch alles passieren könnte.
Genau.
Und da könnte ja noch ein ganz anderes Unwort zustande kommen, wie zum Beispiel mein persönliches von diesem Jahr, Knallgeräusche.
Ach so.
Als Antwort oder als Pressemitteilungen damals in den Öffentlich-Rechtlichen, als dann das erste Attentat auf Trump verübt wurde, was ja direkt... Ja. Per Video überall auf X hast du ja gesehen, was da passiert ist und wie er angeschossen wurde. Und dann steht da bei denen was von Knallgeräusche. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr interessant.
Genau, und da wurde ja noch spekuliert, ob er verletzt worden ist. Oder ich glaube, da gab es eine Schlagzeile, er blieb unverletzt und dann war das Foto da, wo er blutet oder so.
Ja.
Sowas gab es auch. Also sehr spannend.
Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wie damit umgegangen wurde.
Genau, und wir von der Jungen Freiheit dachten, jetzt setzen wir uns auch mal dem entgegen und wollen von den Zuschauern wissen, was sie als Unwort des Jahres 2024 wählen. Wir haben da auch gleich eine Webseite erstellt, wo man auch einen Vorschlag einreichen kann. Wir haben ein paar Vorschläge gemacht,
ja.
Sucht euch was aus und wir würden uns über die Einsendung freuen. Aber zurück zum Unwort oder generell zur Sprache. Merkst du das selber, dass bei dir vielleicht auch so ein paar Schranken sich aufbauen, wo du sagst, okay, ich passe da mal auf, dieses Wort verwende ich nicht. Das ist ja so gesellschaftlich jetzt vielleicht etwas tabu.
Nee, bei mir, ich sehe auch gerade, hier liegt so ein Magnet. Sie verlassen jetzt den politisch korrekten Sektor.
Tatsächlich, ja. Den haben wir noch nicht im Shop.
Nee, also solche Wörter wie irgendwie Indianer oder so, das sage ich ganz normal weiter. Aber bei mir ist es halt immer eine Richtung, was die Beleidigung angeht und Kraftausdrücke und so weiter. Gut, als Berliner ist das für dich eh Alltag, so zu reden. Auch auf dem Weg hierher in der U-Bahn war auch schon wieder das eine oder andere. Ja, da war einer wollte mit dem Fahrrad noch rein und ist halt mit aller Gewalt hat er versucht und dann hat er es aber nicht mehr geschafft und entsprechend hat eine Frau ihn auch angemeckert, die halt eben in der U-Bahn war und entsprechend kam dann von ihm auch die Reaktion von draußen wieder und dann wusste ich schon wieder, das ist halt die Berliner Freundlichkeit.
Genau.
Aber nee, ansonsten, gerade was das Internet angeht, halte ich mich halt fern von Beleidigungen und so, weil ich möchte auch keine Hausdurchsuchungen haben unbedingt. Und deswegen.
Aber dafür brauchst du heute nicht mehr beleidigen, um eine Hausdurchsuchung zu bekommen. Sachen. Also du musst nur einen falschen Hashtag setzen, so wie wir auch diese Woche darüber berichtet haben.
Kennst du diesen dieses Meme mit diesem quasi dem Tod mit der Sichel, der an den Türen so
vorbei. Ja, genau.
So, und jetzt habe ich so neulich tatsächlich, da muss ich sagen, da habe ich zum ersten Mal mich selbst zensiert, weil als neulich der Professor Dr. Vosgerau wieder mal einen dieser ganzen Abmahnungsgerichtsprozesse gewonnen hatte, in dem Fall war das, glaube ich, bei der Grünen Bürgschaft in Bayern, glaube ich, oder so, oder okay. In Hamburg, weiß nicht mehr genau, die jedenfalls auch diese ganzen Deportationsgeschichten nicht mehr formulieren durften, wie sie es eben gemacht haben. Und da wollte ich da so ein Meme erstellen mit ihm, also mit dieser Sichelmann und dann an den Türen siehst du halt so NDR, SWR, überall, wo er schon quasi gewonnen hat. Und dann habe ich das, dann war ich kurz davor, das zu posten und dann sehe ich so, Moment mal, da ist ja Blut zu sehen auf dem Bild. Und dann habe ich tatsächlich das nicht gepostet. Und danach habe ich mich irgendwie echt so komisch gefühlt, so nach dem Motto, warum kann man denn nicht mal so ein Meme posten, was in Deutsch oder überall auf der Welt eigentlich völlig mit Humor genommen würde, aber ich mir echt vorstellen könnte, dass irgendjemand in Deutschland dann da sitzt und sagt so, nee, das geht ja nicht, weil das ist jetzt aufgrund von dieser Darstellung irgendwie ein indirekter Gewaltaufruf oder so. Ja,
ja, also ich merke das schon manchmal so in persönlichen Gesprächen, dass man versucht doch vorsichtiger zu sein mit seinen Ausdrücken, weil man weiß nicht, wer da gegenüber ist. Ist er dann am Ende beleidigt oder nicht? Ich finde es auch im Nachhinein immer komisch, aber man merkt doch, dass dieser gesellschaftliche Druck, den man meint, eigentlich nicht zu unterliegen, der trotzdem irgendwie da ist. Ja?
Okay.
Wir hatten auch ganz, ganz interessante Beispiele. Es gibt da jetzt Riesendiskussionen natürlich, wie welches Essen wie heißen darf. Ja? Also, wir sagen es jetzt nicht für einen Algorithmus, dieses Wort. Es gibt auch ein paar mutige Bäcker oder wie auch immer, die trotzdem noch diese Wörter verwenden und entsprechenden Zulauf haben. Oder jetzt große Diskussion, wie jedes Jahr, wie hieß er, Lulumba oder dieses
Getränk? Ah ja, dieses Getränk.
Genau. Darf man auch wieder nicht verwenden. Vorher kannte ich das Getränk nicht. Jetzt ist es in aller Munde. Vielleicht gibt es ja auch solche ja, meinst du nicht, dass es auch nach hinten losgehen kann, irgendwann mal mit so Sprachgeboten, Verboten?
Ich glaube, es gibt in beide Richtungen Übertreibungen, die so dieses gesunde Mittelmaß oder auch so das, was an Kommunikation zwischen den Menschen passiert, nicht gut ist, in beide Richtungen. Also, dass man ich finde es gut, dass gewisse Wörter, wie das N-Wort beispielsweise, nicht mehr gewöhnlich gebraucht werden in der deutschen Sprache. Ja. Ich habe es auch selber von guten Freunden damals in Ostdeutschland erlebt, wie das wirklich sich anfühlen muss in so einer Situation, wenn du als Fünfjähriger am Strand halt wirklich so dermaßen beleidigt wirst, wo ich mir gedacht habe, ich finde das gut, dass das so tabuisiert wurde und dass auch in dem Sinne dieser politische Korrektheitsgedanke vielleicht sogar in dem Sinne eine gute Entwicklung hatte mal. Mhm. Aber leider ist es halt eben so, dass das dann immer irgendwann so eine eigene Dynamik entwickelt und dann wird es irgendwann ja auch zu so einer Art politischer Waffe, also die Amis sagen ja immer Weaponization, ne? Mhm. Dann wird das quasi so eingesetzt als Instrument, um dich eben klein zu halten und zu sehen. Und diese Entwicklung sehe ich mittlerweile als noch schlimmer an jetzt tatsächlich, ja.
Ich glaube, dahinter steckt ja doch grundsätzlich der Gedanke, dass man die Art, wie wir denken, doch kontrollieren möchte. Mhm. Ich glaube, der Mensch ist in der Lage, selber zu entscheiden, auch die Gesellschaft als solches, zu sagen, irgendwann mal, diese Begriffe sind nicht gut und die vielleicht selber auch tabuisiert, ohne dass es von oben herabkommt. Man hat ja jetzt das Gefühl, dass es eher von oben herabkommt.
Genau.
Wenn die Tagesschau auf einmal nicht mehr von Damen und Herren spricht, ich meine,
ja,
wie absurd ist es mittlerweile, so dass jeder fühlt sich irgendwie auf den Schlips getreten. Mhm. Und wir lösen dadurch etwas aus. Aber, und dieses Unwort, warum wir das so nochmal betonen wollen, ist auch mal zu zeigen, dass man mit Wörtern, also mit Wörtern versucht, gewisse Framings zu setzen. Also es gibt auch linke Unwörter. Mhm. Du hast schon ein Beispiel genannt, das war dieses, Entschuldigung, gleich am Anfang hast du ein Beispiel
Das mit Knallgeräusche oder?
Genau, Knallgeräusche zum Beispiel, aber auch solche, zum Beispiel Bürgergeld. Mhm. Bürgergeld impliziert ja eigentlich, das Geld ist für die Bürger da. Mhm. Aber laut Definition sind Bürger erstmal deutsche Staatsbürger.
Ja.
Und wir wissen, dass mittlerweile ein Großteil der Empfänger eben nicht deutsche Staatsbürger sind. Mhm. So. Das heißt, damit das impliziert, oder das andere, was wir auch, glaube ich, im Vorschlag sogar haben, war dieses
Es gibt, das ist ein spannender Punkt, weil es gibt ja sowieso, und das beherrschen halt eher sozialdemokratische Parteien und Politiker sehr, sehr, sehr gut, solche, die Kreation dieser Begriffe wie Sondervermögen.
Genau, Sondervermögen, das fiel mir nicht ein.
Ja, aber es gibt noch ganz andere, also zum Beispiel gesetzlicher Mindestlohn, also das Wort Mindestlohn ist genial in seiner Kreation, weil es, wenn ich jetzt zum Beispiel argumentiere, ich bin gegen den Mindestlohn, dann
du stehst nicht dem Menschen das Mindeste an, was er verdienen sollte.
Genau. Ich bin sofort in dem Moment stigmatisiert als egoistischer Kapitalist und so weiter. Ja. Und das zeigt, wie genial dieses Wort ist, weil nämlich der, oder irgendwie Mietpreisbremse und all diese ganzen Wörter, die suggerieren ja immer, dass das, was man sich erhofft, automatisch mit dem, was man da tut, auch passiert.
Ja.
Also, und das ist ja sowieso eines der Hauptprobleme der Politik, dass man seine Erfolge, so wie ein Scholz das beispielsweise macht, ja immer eine lange Liste an Maßnahmen runterrattert. Wir haben das gemacht, wir haben das gemacht und so. Aber er beurteilt das anhand von seinen Aktionen und nicht anhand von den Resultaten, die das tatsächlich bringt.
Ja.
Und deswegen muss man schon sagen, diese Wortschöpfungen sind echt extrem mächtig. Und wenn man halt da gar nicht dahinter schaut oder das nie hinterfragt, dann ist man meistens nicht auf dem Weg zur Wahrheit. Und deswegen finde ich auch sehr gut, was, ich weiß gar nicht mehr, war das dieser Lippmann oder wie der damals hieß? Der hat ja gesagt, think things, not words. Mhm. Also versuche über die Dinge nachzudenken als darunterliegende Konzepte, Ideen und Auswirkungen und nicht so sehr in Wörtern, jetzt weiß ich noch nicht mal, wer das heißt, ja, in Worten zu denken.
Ja. Also ja, das man spricht ja dann eher über, wie formuliere ich was, anstatt über die Sache zu reden.
Genau.
Ja? Ja. Man beschäftigt sich nicht mit dem Kern, mit dem Problem, sondern gibt dem Baby einfach einen anderen Namen und sagt, darüber dürfen wir nicht reden, weil es ein schlechtes Wort ist.
Ja.
Und verdrängt somit die Probleme.
Ja, anderes gutes Beispiel ist auch noch, das war dann politisch eher wieder von der konservativen Richtung in Amerika, als sie nämlich angefangen haben, Erbschaftssteuern. Ist das Wort halt ja auch, dass die, also bezieht ja sehr stark auf die Erben und nicht auf die Erblasser, und suggeriert ja auch, die kriegen das alles
geschenkt
und sie kriegen es vor allem ungerechtfertigt, ja, weil sie wurden mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und das ist so, und die haben das damals mal, ich weiß gar nicht, war das unter Bush damals oder ich weiß gar nicht, die haben es dann Death Tax genannt. Ja, also
das ist viel besser.
Das ist eine Steuer auf deinen Tod. Und als sie dieses Framing etabliert hatten, waren auf einmal viel mehr Menschen dagegen, das zu besteuern. Und da sieht man, welche Macht eigentlich Wörter haben.
Genau, und das ist ja tatsächlich ein sehr gutes Beispiel hier, finde ich tatsächlich, dass man guckt nicht darauf, dass was dieser Mensch geleistet hat im Leben, dass er mit viel Energie, mit viel Elan aufgebaut hat. Mhm. Und man nimmt ihm diese komplette Entscheidung weg, was mit diesem Geld, mit dem Vermögen passiert. Welchen Zweck hat er? Er hat vielleicht über Generationen geplant, gedacht, nach vorne gedacht, wollte was aufbauen, seine Ideen weiter. Man guckt auch gar nicht, ob diese Idee gut oder schlecht ist. Ja, sie kann ja vielleicht genial sein, aber sie wird dadurch zerstört, indem man ihm dann einen Teil wegnimmt und sagt und guckt nur noch aus der Perspektive der Kinder.
Genau.
Das ist eigentlich brutal. Das ist wirklich ein großer Raub, wenn man das jetzt so aus der Perspektive schaut. Ja.
Und Wörter lenken natürlich auch immer die Diskussion auf das, wie so ein Scheinwerferlicht, und vernachlässigen all das, auf was dieses Licht nicht scheint, auch jetzt schon wieder ein bisschen komisch ausgedrückt, aber
guter Gedanke, ja.
Bastiat hat mal gesagt, gute Ökonomen, die berücksichtigen nicht nur das, was man sieht, sondern auch das, was man nicht sieht.
Ja. Ja?
Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Es wird beim Thema Erbschaftssteuer, es wird alles auf die ganze Perspektive, das ganze Scheinwerferlicht ist auf demjenigen, der ungerechtfertigt das Geld bekommt. Und dieser Gedanke, Moment mal, derjenige, der das Vermögen aufbaut, der könnte einen ganz anderen Anreiz bekommen, Vermögen aufzubauen, zu strukturieren, zu gestalten, je nachdem, wie wir diese Steuer setzen und ob wir sie erheben. Und ich glaube zum Beispiel, dass die meisten vermögenden Menschen über ein Vielfaches mehr spenden würden und machen würden, wenn man ihnen einfach sagen würde, du kannst machen damit, was du willst, weil generell die meisten von denen sowieso den Löwenanteil irgendwann spenden oder stiften wollen und so. Und wenn du aber selber dieses Gefühl hast, ich darf das selber bestimmen und selber gestalten und ich kann frei aufbauen, dann erbringst du einen viel höheren Mehrwert, glaube ich, als wenn du eben merkst, ich muss hier die und die Steuern zahlen und Vermögenssteuern und so, dann fängst du erst an mit Panama Papers und Paradise Papers, alles zu versuchen zu verstecken, weil du einfach merkst, guck mal, meine Arbeit, das, was ich mir aufbaue, wird hier mit Füßen getreten und es gehört, nichts von all dem, was ich irgendwie erschaffe, gehört irgendwann mal mir, sondern ich muss ja auch die ganze Zeit, während ich das aufbaue, Steuern zahlen wir brauchen jetzt keinen politischen, ökonomischen Podcast machen, aber du weißt, was ich meine.
Aber das betrifft ja uns, das betrifft ja mittlerweile jeden. Es ist auch den Armen, es trifft ihn ja genauso. Das ist ja, was dabei ausgeblendet wird.
So ist es. Deswegen kann man auch jeden nur ermuntern, mal sich Zeit zu nehmen bei allen möglichen Wörtern, die man so liest, einfach mal radikal, ohne Gedankenverbote, einfach mal radikal zu hinterfragen, woher stammt diese Wortkreation, was drückt sie aus und denke ich eigentlich gleich so darüber nach wie alle anderen und wenn ja, warum? Und auch ein lustiges Beispiel. Ich sage immer, ich wohne in Mallorca. Und dann werde ich jedes Mal korrigiert, weil alle immer sagen, ja, nee, das heißt auf Mallorca. Und es fühlt sich für mich komplett falsch an, zu sagen, ich wohne auf Mallorca, weil ich wohne nicht irgendwie auf etwas. Und deswegen sage ich dann immer, ja, okay, ich sage trotzdem, ich wohne in Mallorca. Und das sorgt für interessante Kommentare im Internet. Aber das meine ich so, Sprache nicht einfach nur so als etwas Gegebenes hinzunehmen, sondern selber einfach sich auch mal zu fragen, hey, warum ist das so und warum kann ich es nicht einfach anders ausdrücken, wenn ich es möchte? Ja?
Aber dieses zurück zu Steuern, du hast es auch anfangs erwähnt, Sondervermögen. Ich finde es auch plakativ. Es ist wirklich traumhaft, dieses Wort. Es zeigt, wie es funktioniert. Es ist kein Vermögen. Mhm. Im Gegenteil, es ist eine Sonderverschuldung.
Oder Negativwachstum.
Genau.
Gesund schrumpfen.
Ja.
Im wirtschaftlichen Bereich gibt es viele so eine Unwörter.
Sehr, ja, oft aus der Politik.
Ja. Oder in vielen Bilanzen von Unternehmen und so, wenn du einen Verlust ausweist in deiner GUV, dann steht da nicht ein Minus, sondern ist das in Klammern angegeben.
Ach so.
So, also ein Gewinn wird ganz normal hingeschrieben und ein Verlust wird in Klammern. Minus ist irgendwie wahrscheinlich zu
negativ.
Zu hässlich.
Okay, interessant.
Auch interessant. Oder vielleicht gibt es noch einen anderen Grund dahinter, aber ich habe ihn ehrlicherweise nie entdeckt.
Oder wenn wir emissionsfrei arbeiten, können wir genauso auch unsere Arbeit ruhen lassen und gar nicht arbeiten. Dann sind wir auch emissionsfrei zum Beispiel. Also diese Klimaziele der Grünen werden ja auch als, etwas als CO2-neutral dargestellt wird. Wenn wir tot sind, sind wir auch CO2-neutral.
Der nächste spannende Punkt, wo du gerade dieses Thema ansprichst, ist dann eben auch noch diese Wortkreation mit dem Englischen oder dem Dinglischen, das Trusted Flagger.
Dann sind mit denen wir immer mehr zu tun bekommen werden wahrscheinlich.
I don't trust those motherfuckers. bitte piepen hier an der Stelle.
Ja, da müssen wir.
Aber auch spannend, oder? Warum brauchen wir jetzt dafür einen englischen Begriff in Deutsch? Trusted Flagger. Was flaggen die? Oder
flaggen,
was,
also erstmal markieren. Überhaupt? Markieren ist negativ wahrscheinlich im Deutschen. Und jemanden so anprangern, das sind ja Anpranger eigentlich.
Ja.
Und dem wir aber vertrauen. Das sind...
Stell mal vor, du sagst halt nicht Trusted Flagger, das klingt irgendwie so cool, ne? So,
also, oder Meldestellen gut, sind das.
Aber Pranger so. Klingt eher negativ.
Ja.
Wenn wir bald zusammen diesen Begriff Pranger etablieren, dass alle Leute, die über dieses Thema nachdenken, sofort an den Pranger denken, da haben wir auch das beeinflusst. Also Wörter
sind krass. Da gibt es tatsächlich ein Beispiel, was, sag ich mal, aus dem Mainstream verändert worden ist. Mhm. Und zwar das Wort Migranten. Das wurde ganz schnell vor allem in der Krise dann, in der Flüchtlingskrise, wurden es die Flüchtlinge. Das war positiv besetzt. Mhm. Man wollte dadurch implizieren, die sind arm und sie flüchten, und Flüchtlinge kennt man ja noch aus dem Zweiten Weltkrieg, vor allem die innerdeutschen Flüchtlinge und so weiter. Da hat man gehofft, dass man gute Assoziationen damit hat. Bis es im Internet total zum Meme wurde, das Wort Flüchtlinge, so, dass man gemerkt hat, okay, das ist jetzt so negativ konnotiert mittlerweile, so dass man ganz oft nur noch von Geflüchteten spricht.
Finde ich in diesem Fall tatsächlich sogar besser, ehrlicherweise. Ich finde ich finde tatsächlich dieses Ling am Ende, das, ich finde, das ist abwertend gegenüber einem Menschen. Und ich finde tatsächlich Geflüchteten, ohne jetzt diese Gender-Komponente, die da vielleicht noch irgendwie mit drin steht oder politisch korrekt, ich finde tatsächlich dieses Wort auch nicht gut.
Aber
ich finde es wirklich entmenschlicht ein bisschen.
Ja.
Findest du nicht?
Ja, also Ling. Es war aber nie so gedacht. Ja, es war eher positiv konnotiert. Und gut, durch diese Ling-Endung ist es dann gegeben, dass man ganz schnell da vielleicht das negativ konnotieren konnte. Ja, aber das war so ein Ding, was in die falsche Richtung. Oder jetzt darf man ja auch gar nicht mehr sagen, Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl dieses Menschen mit Migrationshintergrund auch schon mal etwas war. Also da war auch schon die Sprachpolizei dran. Vorher hieß es immer einfach Ausländer.
Mhm.
Oder von Ausländern abstammen oder wie auch immer. Hm. Und das wollte man verändern und hat dann von Menschen mit Migrationshintergrund angefangen zu sprechen.
Ich finde immer, weißt du, woran ich immer meine, ich will niemand von sich einfach nur, um zu provozieren, beleidigen. Ich finde, das ist sinnlos. Worum es mir immer geht, ist, okay, dann ich frage mal diese Person selbst. So. Und das ist das Relevante. Zum Beispiel in Amerika sagt man einfach Blacks. Wenn jemand schwarz ist, he's a black guy. Und keiner von denen hat jemals ein Problem damit. Bis dann irgendwann so die Bezeichnung African American oder was auch immer dann neu kommt,
People
ist,
of
immer
color.
Ist immer von Weißen als Druck oder in irgendeiner Art, anderen Art von Kontrolle ausgeübter Begriff, der für andere Weiße gilt.
Ja.
Und das ist so der Punkt, wo ich sage, sorry guys, da mache ich nicht mit. Weil wenn es euch tatsächlich darum gehen würde, Respekt gegenüber den Black Guys zu bringen, dann fragt doch die mal, ob die damit ein Problem haben. Und wenn die aber sagen, so, nee, wir haben damit gar kein Problem, ja, warum sollte ich jetzt irgendeinem Weißen, der genauso weiß ich wie ich, irgendwie ihm gegenüber Respekt gegenüber etwas bringen, was einem anderen eigentlich dienen sollte.
Hm.
Also du merkst, wie kompliziert und schwachsinnig das wird.
Ja.
Und von daher, nee, sorry, da mache ich nicht mit. Ja. Und auf der anderen Seite, je länger man darüber nachdenkt, ist es schon faszinierend, ja, wie stark das gilt. Also in jedem Bereich merken wir es ja gerade, ne? Sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als auch irgendwie bei den
gesellschaftlich.
Gesellschaftlich auch, ja.
Und es ist am Ende vielleicht auch tatsächlich ein Kampf um die Begriffe. Ja.
Genau.
Was definieren wir, wie reden wir und.
Genau. Und wie erfolgreich bist du damit, andere Menschen davon zu überzeugen, das anzunehmen und auch als für bare Münze zu nehmen, weil das ist dann schlussendlich ja auch die Kontrolle und die Macht, die du hast. Wenn du es geschafft hast, dass Leute dann aufhören, das auszusprechen, das ist dann.
Genau.
Ist es schon zu spät oder dann.
Das ist zu spät. Und warum es ja auch so einfach ist, da ich mal vor allem für den Mainstream da so gewisse Begrifflichkeiten zu setzen in der Gesellschaft, ist ja dieses Totschlagargument, ja, man sagt das nicht. Man sollte das nicht sagen.
Mhm.
So, und dieses, man sollte es nicht sagen, setzt bei den Leuten gleich aus, okay, er, der das mir sagt, ist vielleicht gebildeter, vor allem Fernsehen, ist immer, hat eine gewisse Autorität, Politik hat eine gewisse Autorität in der Gesellschaft. Und wenn die einem sagen, man sollte was nicht sagen, möchte ich ja irgendwie dazugehören, ich sage das auch nicht. Und,
oder ich möchte keine Probleme haben.
Oder, genau.
Das ist ja der häufige Weg.
Das wäre ja noch
so jemand, dieses stillschweigende akzeptieren, um nicht irgendwie Probleme zu bekommen, das ist der ganz leider ganz weit verbreitet auch bei vielen Unternehmen.
Die alles kommt,
übernehmen, was,
genau,
was kommt.
Aber ich glaube, da kommt ein bisschen mehr als nur Probleme. Es ist auch diese moralische Aspekte, wo man sagt, ich bin der moralisch Erhabenere und ich sage dir, was sich gehört, was nicht. Wieso so Eltern zum Kindern oder Lehrer zu den Schülern. Sowas sagt man nicht, sowas tut man nicht. Es ist verpönt. Und sobald ich aber einem erkläre, was verpönt ist, stelle ich mich ja automatisch drüber. Ja. Und das spürt auch derjenige, der da. Und das erniedrigt die Leute. Das erniedrigt die Leute. Ich glaube, das läuft unbewusst ab. Aber,
und weißt du, was ich so lustig dran finde? Dass solche Leute so kreativ sind in der Ausgestaltung all dieser ganzen Verbotswörter, aber kein Problem haben, bei der ersten Gelegenheit die Nazi-Keule auszupacken und diesen massiv verharmlosenden Begriff einfach mittlerweile jedem an den Kopf zu knallen, der nicht ihrer
politischen Meinung. Das stimmt auch.
Da sage ich dann immer, alles klar, Leute.
Es ist eigentlich ein großes Unwort, das könnte man ja fast.
Deshalb ist auch, was ist die beste Reaktion auf solche Vorwürfe, ist immer das einfach zu bestätigen. Und nicht irgendwie sich dafür zu rechtfertigen oder so. Also sagt jemand zu mir, du bist ein rechtspopulistischer Nazi oder was auch immer, sage ich, okay, wenn das für deine Interpretation von dem, was ich mache, einfacher ist, um diese Schublade aufzumachen, mich reinzustecken und dann wieder zuzumachen und nicht inhaltlich damit auseinandersetzen zu müssen, dann bitte nenn mich so, ich habe damit kein Problem, mach.
Ja, und da gehst du genau dem aus seiner Falle heraus, weil er hofft ja dadurch, dass er dich so nennt, dass du sagst, ach Mensch, tut mir leid, ich möchte doch nicht so sein, ich werde mich jetzt dir anpassen.
Genau.
Das ist ja sein Ziel. Und wenn du aber dich dem entziehst und sagst, mach ruhig,
ja, genau.
ist seine Waffe somit automatisch stumpf. Ja, sehr genau. Gut. Sehr
und
gut.
Übrigens endet dann meistens auch sehr schnell das Ganze. Weil bei Mobber, jemand, der gerne andere mobbt und kontrolliert, die gehen ja immer auf die Schwachen.
Ja.
Immer auf die Leute, wo sie merken, dass sie damit auch Erfolg haben. Ist ja genau das gleiche wie beim Canceln und so. Ich lasse mich halt einfach nicht canceln.
Ja.
Das ist so, was sich auch jetzt immer mehr gerade etabliert, einfach zu sagen, ich lasse mich nicht canceln. Versuch's doch, mach's doch, aber es passiert, es wird nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen und ich werde auch mein Leben damit nicht kontrollieren lassen von dir. Und ich bin ein offener Mensch und ich habe einfach eine andere Sicht als du. Und wenn du denkst, du musst jetzt versuchen, mich zum Schweigen zu bringen, dann mach's doch, aber es wird halt nicht gelingen.
Übrigens, diese Woche gab es ein gutes Beispiel dazu, beziehungsweise für die, die es einschalten, vielleicht schon ein bisschen länger her. Aber Boris Palmer war ja jetzt in der Sendung, wie heißt der, Stammtisch irgendwie.
Waisenherz oder so?
Kann sein, ja, genau. Und da wurde er dumm angemacht für ein Interview, was er unserer Zeitschrift Kato gegeben hat.
Ah, okay.
Und dort hat er im Interview gesagt, sollen sie doch mal probieren mit der AfD, die CDU und so weiter.
Ja, ja.
Also ein Thema angeschnitten, was vielleicht kontrovers diskutiert werden kann, ist ja eben freigestellt. Aber in der Runde gab es eine interessante Reaktion. Der Moderator hat die Zeitschrift gleich, also die Zeitschrift selbst als rechts eingeordnet, beziehungsweise rechtskonservativ, glaube ich.
Wie wird die junge Freiheit eingeordnet? In
Auf
rechtslibertär?
Ja, irgendwie freiheitlich, genau, oder konservativ oder rechtskonservativ, freiheitlich oder
aber
libertär.
Aber nicht im Sinne von extremistisch oder gab es dieses Label auch schon?
Das gab es tatsächlich in den 90er Jahren, versuchte der Verfassungsschutz die Zeitschrift zu beobachten, hat es auch bei sich draufgepackt, und jedes Jahr neue Berichte rausgeholt.
Hier in den
es hat 10 Jahre gedauert, der Prozess gegen den Verfassungsschutz, bis das Gericht dann wirklich zugunsten der Pressefreiheit entschieden hat und gesagt, stopp, es geht nicht so weiter.
Mhm.
War sehr kostspieliges Verfahren, nervenaufreibend, aber wird nicht beobachtet.
Mhm.
So. Das gab's.
Okay.
Ähnliches Muster übrigens, wie wir das heute von politischen Parteien, wobei es hier ein bisschen unterschiedlich ist. Wir sind Medium, Parteien sind Parteien. Rechtlich wird es unterschiedlich gewertet, aber die Methoden oder die Strukturen sind ähnlich. Da kann man einiges beobachten, wie das läuft.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, Cato gab's damals, glaube ich, gar nicht.
War das nicht auch so ein Philosoph irgendwie?
Genau, das ist ein griechischer...
Ja.
Philosoph,
genau.
Und der Namensgeber. Und die Zeitschrift existiert jetzt ein paar Jahre schon.
Mhm.
Zu meiner Schande weiß ich nicht, wann es genau.
Aber das Problem
ist, dass er nicht das, was er gesagt hat.
Mhm.
Da wurde genau diskutiert darum, dass er es in der Kato gesagt hat.
Mhm.
Und
Wurde nicht kritisiert, dass er es auch legitimiert damit, dass die AfD eine wählbare Partei ist und dass sie...
Ich weiß nicht, wie das Gespräch da war, aber hier, da gibt es diesen berühmten Ausschnitt und da sagt dann eine, ja, ich weiß nicht, was ihr Name ist, weil mittlerweile interessieren mich diese Personen zu wenig, dass ich sich mit denen beschäftige, aber sie rief dann in den Raum, und dann sagt er, der Moderator, ja, das ist eine rechtskonservative Zeitung und da sagt Palmer so, ach stimmt, und mit den Rechten redet man nicht. Ne?
Hm.
Und dann die Frau so,
gute Antwort.
Ja, mit den Rechten schon, aber nicht mit den Rechtsextremen. Also sie hat uns auch nicht so genannt, sie hat auch Cato als Zeitschrift so nicht bezeichnet, aber sie hat diesen Begriff reingeworfen, damit dieses Label bleibt, ja? Das ist so verrückt.
Kennst du den, wo ich das gerade höre, ohne übrigens selbst dieses Stigma damit zu meinen, weil ich die Person selbst nicht persönlich kenne, nämlich Martin Sellner. Aber kennst du das Bitcoin-Hotel, den Typen?
Nein.
Den Mark, der ist so voll der friedlebende Bitcoin-Fan, der gerade irgendwo am Ecuador die ganze Zeit Bilder postet von seinen Papaya-Plantagen und voll der lebensfrohe Typ ist und so. Und der ist so geil, weil der hat, ich habe auch mit dem mal ein Gespräch auf der Investmesse geführt über Bitcoin und so.
Mhm.
Und der hat jetzt einfach so ein Stunde lang Interview mit Martin Sellner hochgeladen auf seinem, YouTube-Kanal.
Wurde es nicht gelöscht?
Nee. Und redet halt voll locker flockig mit dem und dem ist es einfach so völlig egal. Er ist einfach so, ja, ich bin halt Friede, Freude, Eierkuchen-Typ drauf und jetzt reden wir mal über Bitcoin und Krypto und das
fand da ich. Hat er den Experten für Krypto vor die Kamera geholt? Oder?
Keine Ahnung, ich habe mir das Gespräch jedenfalls nicht angeguckt, aber ich finde es halt schon lustig, so nach dem Motto, mit wem redet man oder mit wem redet man nicht. Und ich finde halt eigentlich ist ja Reden immer das beste Mittel, finde ich, um gewisse Lösungen zu erzielen. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ich rede nicht mit gewissen Menschen, was machst du dann? Also du kannst ja nicht einfach loswerden. Das ist ja vorbei, dieses Thema. Hoffe ich zumindest. Ja. Und deswegen, warum ist, ich dachte immer, dass menschliche Kommunikation besser wäre, als jetzt irgendwie ist nicht zu tun.
Ja. Aber
gut, so sind sie halt.
Aber ich glaube übrigens, dass tatsächlich das Nichtreden mit der AfD zum Beispiel, gehen wir jetzt zurück zum politischen Geschehen, sie erst groß gemacht hat.
Ja, oder zumindest das,
dazu
das beigetragen auf jeden Fall. Hat. Und auch, dass wenn man mit denen redet, dann ist es ja so ein Alibi-Reden. Also hast du zum Beispiel diese...
Man redet nicht, ach, welche Vorschläge haben sie zur Kernenergie, sondern warum hat XY in ihrer Partei aus Hintertupfingen wieder was Falsches gepostet?
Das ist total subtil, wie das funktioniert, wenn man sich so eine Maischberger-Sendung anguckt, so wie neulich auch mit Herrn Amthor und Beatrix von Storch. Erst kommen die ganzen anderen Einordner erstmal in der Sendung, die quasi all die ganzen aktuellen Geschehnisse erstmal völlig falsch einordnen, also wirklich faktisch falsch einordnen. Das ist ja das wirklich das Label mittlerweile, auch wenn du Geld investierst, da musst du einfach gucken, was wird in Öffentlich-Rechtlichen gerade so gesagt und dann wettest du dagegen und
das gewinnst, funktioniert,
gewinnst bei Polymarket mit 90% dein Geld. Also zum Beispiel, Paradebeispiel ist ja der Herr Tewissen bei Lanz, wenn er vor der Wahl die ganze Zeit über Trump und Biden geredet hat. Biden war immer für ihn komplett fit die ganze Zeit und kerngesund und super und Trump wird nicht gewinnen, sondern Harris und so. Aber ich schweife ab, in dieser Sendung war das dann halt so, Amthor redet über seine politischen Ziele, über die Koalition, über die Wahl, Wahlkampf und so. Ja. Und bei Frau Storch ging es dann sofort, ohne dass sie eine Sekunde mal reden konnte, ging es dann sofort wieder, wie du gesagt hast, um, ja, da war doch neulich sächsische Separatisten und so. Also dann sofort diese Skandalisierung. Und dann will man sofort die AfD in dieser Sendung dazu bringen, sich zu rechtfertigen dafür. Mhm. Und von Storch hat das aber gut gekontert, hat einfach diesen Frame gar nicht übernommen, sondern hat ihre eigenen Positionen durchgespielt. Und du müsstest ja eigentlich in so einer Sendung es so machen, dass du sagst, okay, wir machen jetzt heute mal so eine Skandalsendung bei Maischberger und dann laden wir von jeder Partei alle ein und dann sagen wir einfach so, okay, liebe Frau von Storch, was war denn da mit den sächsischen Separatisten? Lieber Herr Reul, was ist denn da mit der ganzen Schlepperfinanzierung gewesen? Lieber Frau Baerbock, mit der Visa-Affäre, oh, da sind Sie aber bisher auch nicht so gut gekommen und so. Dann hat man so ein gleiches Level-Playing-Field. Genau. Oder man sagt, okay, wir machen jetzt eine Wahlkampfsendung und dann sprechen wir über die Wahlthemen.
Mhm, genau.
Und das findet aber ja bei denen nicht statt.
Genau, weil man möchte die AfD auf Biegen und Brechen nicht irgendwie positiv darstellen.
Genau.
Man hat es ja auch bei der, wie heißt die Frau am Sonntag, die jetzt Anne Will ersetzt hat. Ich bin so
Miosga. Schlecht
mit der Miosga. Da konnte man das klassisch sehen, wie sie einfach den Habeck angehimmelt hat. Man hat gesehen, wie verliebt sie war. Und wie sie dann aber mit Merz und Linda,
die es war nicht mehr so verliebt.
Ja. Die kommen noch vor in der Sendung, da ist er aber nicht mehr so verliebt und die anderen kommen gar nicht vor. Ich weiß nicht, wenn die Weidel kommt, das wäre ja
Aber Habeck hat so einen Charme, der hat sogar auf Männer einen Charme. Wenn du den Giovanni Di Lorenzo, der hat ja auch gesagt, Herr Habeck, also ich bin so froh, dass auch korrekte Menschen in die Politik gehen und so. Jetzt mal. Und Habeck saß da.
Ach komm.
Ich hatte auch das Gefühl tatsächlich, bei Habeck in der Miosga-Sendung, ich hatte das Gefühl ein bisschen, dass es ihm peinlich
war. Ich glaube, genau, das war meine Einschätzung. Es wirkte sehr peinlich auf ihn, weil teilweise war es übertrieben von ihr. Ja. So, was werden sie kochen? Ich glaube, der hat überlegt, wann habe ich das letzte Mal überhaupt gekocht?
Ja.
Ich wüsste gar nicht mal so.
Also wenn ich jetzt, Trump hat ja gerade seine Fragrance-Linie rausgebracht. Ja. Wenn ich Habeck wäre, würde ich jetzt auch meine Fragrances rausbringen. Ich glaube, dafür
könnte. Aber für Frauen.
Ja. Oder für Männer, dein Habeck. Entdecke den Habeck-Charme in dir.
Ja.
Und auf einmal können keine Journalistin mehr widerstehen. Ja.
Genau. Dann haben die ganzen Männer der Journalistinnen auf einmal ein ganz klares Weihnachtsgeschenk von sich da. Das ist ja, Herr Habeck, wenn Sie das sehen, wir geben Ihnen gute Tipps, wie Sie sich vermarkten können nach den Wahlen.
Falls er nicht
der Job weg ist.
Ich glaube, er schafft es.
Wobei es könnte tatsächlich sein, also zumindest hat es ja Merz jetzt offen gelassen.
Ja.
Oder sogar irgendwie gesagt, das könnte er sich vorstellen. Mhm. Manche sagen, ich habe jetzt mit manchen gesprochen, manche sagen, ja, das ist so ein Ding. Er lässt sich quasi die Karten offen, um am Ende vielleicht doch mit der SPD was zu machen. Weiß ich nicht. Mhm. Das sind so Spielchen, da wissen manchmal Politiker selber nicht,
wie es läuft. Ja, okay, aber spannender Punkt. Eigentlich, wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema Wortkreation denken, eigentlich macht Merz genau das Gegenteil. Er spielt mit ganz geschlossenen Karten. Er spielt ja eben nicht mit offenen Karten. Ja. Er sagt, das hast du ja auch in der Amthor-Sendung sehr gut wieder gesehen, weil dann gab es nämlich diesen Fragenhagel von Maischberger, wo die immer nur mit Ja und Nein antworten sollten.
Ah, okay.
Und da auf einmal war der Amthor richtig unzufrieden. Hat er auch dann kritisiert, man kann Politik nicht so mit Ja und Nein, man muss das alles mit differenziert. Weil dann ging es nämlich auf einmal, finden Sie es gut, dass Trump gewählt wird? Beatrix von Storch, ja. Amthor, er ist jetzt da. Und werden Sie die Schuldenbremse reformieren? Von Storch, nein. Amthor, nicht zwingend.
Das heißt,
in dieser Situation hast du, und auch wieder das gleiche Thema, Worte.
Ja.
Nicht zwingend. Was heißt es? Oder was heißt es, wenn Merz sagt, wir werden nicht mit diesen Grünen regieren? Heißt es ja nichts anderes, als ja, wenn die sich, wenn irgendwie nicht mehr Ricarda Lang Vorsitzende ist, sondern jetzt die Realpolitikerin Franziska Brandner, ja, dann können wir mit den Grünen regieren, so ungefähr. Nicht mit diesen, also man muss genau zuhören.
Franziska Brandner, da hattest du ja deine persönliche
Erfahrung. Ja, deswegen musste ich gerade lachen.
Ja.
Ich habe leider keine Rolex
dabei. Ach so.
Vielleicht kaufe ich mir noch eine, aber nee, Spaß beiseite. Man merkt, wie ernst das Thema Worte ist, und wenn wir eine Sache hier rüberbringen können in dem Moment, dann ist das vielleicht wirklich, dass Menschen anfangen, sich mal einfach über ganz wilde Worte, die sie im politischen Alltag oder die sie irgendwo lesen, einfach mal zu überlegen, was bezweckt diese Person gerade damit? Oder was steckt eigentlich hinter diesem Wort oder hinter dieser Wortschöpfung? Ne?
Ja.
Ja, sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ist aber eine ganz interessante Sendung, glaube ich, geworden. Ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube, ein bisschen ab von dem, was du und wir sonst bringen. Also, liebe Zuschauer, stimmt einfach ab. Wir verlinken euch jetzt unten das Unwort des Jahres. Ihr könnt da selber auch so einen Vorschlag einbringen. Wir haben ein paar vorausgewählt, falls ihr mal einfach Ideen braucht und nicht gleich auf etwas kommt. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Wenn ihr denkt, ihr habt eine viel bessere Idee, schreibt es einfach unten rein. Wir werten das aus, schauen, was die meisten Vorschläge bekommen hat und würden das dann zeitnah dann auch nominieren. Als kleines Dankeschön übrigens gibt es ein Probeabo der Jungen Freiheit. 4 Wochen kostenlos, kein Risiko. Ihr müsst kein Abo abschließen, es wird nicht irgendwie automatisch bezahlt danach oder wie auch immer. Euer Konto müsst ihr nicht angeben, also komplett risikolos. Vielen Dank, dass du da warst. War echt cool. Jedes Mal herzlich willkommen, wenn du da bist, in Berlin mal wieder.
Okay.
Und bis aufs nächste Mal.
Danke dir.
Gefällt Ihnen unsere Arbeit? Dann unterstützen Sie zukünftige Produktion dieser Art mit einer Spende. Ganz einfach per PayPal. Oder abonnieren Sie die Junge Freiheit und beschenken Sie sich selbst mit allem, was man wissen muss. Link in der Beschreibung.